Blicksport Podcast Pro und Contra diese Woche mit Fußball, Formel 1, Hockey. Ganz viele Diskussionen. Wir haben einen Trainerwechsel in der Bundesliga bis gerade.
Pro und Contra. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Pro und Konter, diese Woche sind wir ganz säuferlich unterwegs.
Wir vorsichtig sein.
Ganz vorsichtig. Es geht um Folgendes. Wir haben jetzt die letzten 25 Minuten damit zugebracht, in mühevoller Kleinarbeit, wie es Theodor zu Gutenberg nicht schöner hätte können. Ein SD-Kärtchen, also eine Speicherkarte, in das Gerät reinzufriemeln, wo wir damit unseren Podcast jeweils aufnehmen. Es ist nie gegangen. Es hat Wackelkontakt gegeben. Wir haben eine zweite Karte auftrieben. Und was funktioniert hat, hat der Kessler sein Mikrofon noch einmal auseinandergeschraubt und neu wieder zusammengebaut. Im Moment hebt aus. Aber die Frage ist, für wie lange? Und ja. was kann schon schief gehen? Einiges, höchstwahrscheinlich. Darum versuchen wir wirklich ganz säuferlich und sorgfältig zu sein. So rum. Und gerade auf den Punkt zu kommen.
Wir geben uns Mühe. Also, klingt uns nicht immer. Wir sollen irgendwie bei der Sache bleiben, hat mal einer geschrieben. Ich glaube.
Wer ist das?
Irgendein Wutbürger, der gesagt hat, wir sollen aufhören, seich reden.
Ja.
Wir sind nicht lustig, wir sind ja besoffen. Das stimmt nicht, mindestens das.
Leider nicht.
Kann ich in Abrede stellen.
Leider nicht. Ja, das ist sehr ärgerlich. Das hängt vor allem damit zusammen, wir nehmen immer kurz nach dem Mittag auf, dass in unserer Kantine einfach kein Alkohol, so viel ich weiss, ausgeschenkt wird. Oder mindestens uns nicht. Was
mit gutem Grund, ja.
Wahrscheinlich seine Gründe hat, aber an und für sich zu kritisieren ist, aus unserer Perspektive. Lustigerweise ist ja eigentlich sonst das Feedback, das wir bekommen, grundsätzlich mehr Seich. Also von dem her bin ich jetzt verwirrt.
Ja, ja gut, man kann es nie allen recht machen.
Das ist die Lehre, die
wir nicht vergessen dürfen. Wir sind immer noch in der Schweiz halt und mit dem Humor. Ja, sind nicht alle gesegnet. Darum, ja, es ist eine gut, Frage, was findet man lustig? Eben. Das finden nicht alle das Gleiche lustig, das muss man auch respektieren.
Und vielleicht ist unser Humor einfach sehr schlecht.
Absolut.
Höchstwahrscheinlich sogar.
Ja, ja.
Lustig war, was am vergangenen Freitag passiert ist. Es war ein Länderspiel in Serbien, wo gar keine Serben involviert waren. In Novi Sad, Belarus, hat die Schweiz empfangen. Und dann? Was war das?
Ja, es war absurd. Ein absurdes Theater. Eine ganz komische Vorstellung. Also, weil man sich nicht einig ist, ob jetzt die Bella oder Weißrussen überhaupt noch sollen mitschuten oder mitmachen. Auf anderen Bühnen sind sie längstens ausgeschlossen worden. Da nicht scheinbar, jetzt wird noch mal darüber beraten. Ergo, ist langsam komisch. Auch sportlich muss ich sagen, mittlerweile die Kampagne, die Vorbereitungskampagne, wo man sich qualifizieren muss für eine mittlerweile auch aufblähte EM und WM, wo nicht mehr das Gleiche ist. Also wenn man sich die Gegner anschaut, was haben wir, Rumänien, Andorra, Kosovo, eben Weißrussland und Israel. Ja, da erwartet man für unsere Mannschaft eigentlich einen relativ stressfreien Alltag und eine Qualifikation mit, was Granit Xhaka gesagt hat, 10 Siege.
10 Siege in 10 Matches. Im Moment sieht es noch gut aus. Wir nehmen am Dienstag Mittag auf, 1:30 ist jetzt mittlerweile. Und ein Match ist durch. Man hat 5-0 gewonnen gegen die Weißrussen, ohne jegliche Probleme. Lattenschuss ganz früh im Match und dann von dort an, also für die Weißrussen, und dann Renato Steffen Hattrick und zwei weitere Go, und dann ist die Sache sehr entspannt geführt. Es ist wirklich, hat heute an der Sitzung, an unserer Morgensitzung, jemand gesagt, der Beweis dafür, dass es doch noch kleine gibt im Weltfußball, die weißrussische Mannschaft. Die ist jetzt wirklich inferior gewesen. Das ist ein sehr schönes Wort, das man zu selten kann brauchen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es angebracht.
Ja, sonst heisst es immer, es gibt keine Kleine mehr.
Genau.
Dann ist inferior natürlich nicht mehr am richtigen Ort. Aber es gibt sie tatsächlich noch. Ich finde einfach, man sollte die Kampagnen anpassen, dass gewisse Nationen sich nicht mehr mühen, durch den quälenden Prozess durch eine Wursten, mehr oder weniger.
Das Mandat. Das
soll man doch den Kleinen überlassen, das ist doch auch okay. Dort ist dann wieder eine Spannung. Wenn du so eine Gruppe hast, wo einer klar besser ist als alle anderen, da fehlt irgendwie der Thrill, finde ich. Also das
hat die Italiener auch gesagt in der WM-Qualifikation. Um und dann gefunden, ach, machen das ohne uns. Jetzt zur Strafe müssen sie jetzt gegen England spielen in der Qualifikation. Haben gerade mal verloren zum Auftakt. 1-2. Dort nur die letzte halbe Stunde gesehen, aber die war also wirklich verheerend gewesen, der italienische Fußball. Machen wir gerade ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Gut, jetzt hat man Malta geschlagen im zweiten EM-Qualifikationsspiel. Vielleicht wird jetzt alles besser. Aber zwei Sachen haben wir Sorgen gemacht. Zum einen die Qualität des Spiels der Italiener und zum anderen die Optik. Das Liebling ist unglaublich hässlich. Ich habe nicht gewusst, dass es möglich ist, das italienische Nationalshirt so zu verhunzen, wie das Adidas geschafft hat, wo jetzt neu Ausrüster ist von der italienischen Nazi. Sieht aus wie irgendwie Finnland oder so. Wirklich ganz, ganz schlimm. Wäre nicht nötig gewesen.
Ja, die Italiener haben ja einen gewissen Sinn für die Ästhetik, muss man mindestens meinen, wenn man die Vergangenheit anschaut. Kunst, Popkultur auch, wo es sehr gute Beispiele gibt, dass so etwas zugelassen wird. Ja. Was mich mehr erstaunt hat, ist, dass es wirklich Spiele gibt, wo keine Zuschauer vor Ort sind. Was ist denn der Sinn von dem Sport auf dem Level? Ist doch, dass die Zuschauer unterhalten wird. Wenn man muss Spiel ohne Zuschauer veranstalten, ist etwas ganz grob schief gelaufen.
Also jetzt reden wir wieder vom Match von der Schweizer
Spiel. Das sollte einfach nicht sein. Also das muss Bemühungen müssen dort hinlaufen, dass man kann Spiel mit Zuschauern austragen. Das ist der Sinn von der Sache. Wenn das nicht möglich ist, hat man irgendetwas falsch gemacht. Wenn es eine Bestrafung ist, ist es wieder etwas anderes, weil man gewisse Sorgfaltspflichten nicht verfolgt hat. Aber da ist ja in dem Fall niemand schuld in dem Sinn, außer die Belarusen, dass die dann mitmachen dürfen. Und nachher unter dem Aspekt, dass es keine Zuschauer gibt, das ist schon also grob Verkehr, muss ich sagen. Ich empfinde es zumindest so. Also es muss möglich sein, dass man vor Zuschauern spielen kann. Wenn das nicht möglich ist, muss man sich grundsätzliche Fragen stellen. Dann muss man Gründe evaluieren. Und in dem Fall, einfach weil die Weißrussen dürfen daheim nicht spielen, was hat Putin letztens gesagt, es werden Atomwaffen dort stationiert. Die Frage, ob die noch mitmachen sollen, die kann man sich eigentlich selber geben.
Also, es war absurd, weil im Mai ist es am Tag selber oder am Tag vorher, vor dem Match, wo das offiziell geworden ist, wo sich der Lukaschenko und Wladimir Putin darauf geeinigt haben, dass Atomwaffen stationiert werden in Weißrussland. Ja, ich würde jetzt sagen, ganz so gross wäre die Überraschung nicht, wenn man, ich glaube, am 4. April tagt die UEFA wieder. Und dann wird das Thema nochmal aufs Tapet kommen, wenn man dann sagt, ja, dann müssen wir den Stecker ziehen. Wäre schade, um Renato Steffens in Hattrick, da ist...
Du würdest den gestrichen?
Das ist die Frage. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das Spiel, also mindestens in der Super League weiss ich es, dort ist es so, wenn ein Spiel annulliert wird, die persönlichen Statistiken bleiben trotzdem bestehen. Ich habe mich jetzt nicht darum bemüht, ehrlich gesagt nachzuschauen, wie das im UEFA-Wettbewerb ist. Aber ich nehme an, dass das ähnlich wäre. Also die Super League wird sich an irgendetwas orientieren. Von dem her, ja. Also, immerhin das wird für immer bleiben im René Steffens in Hattrick innerhalb von 25 Minuten. Schöne Goal war es eigentlich nicht gewesen. Irgendwann würde ich sagen, ein Goal schöner als andere, sagt man sonst amigs. Aber das war wirklich nicht der Fall gewesen. Einfach immer am richtigen Ort gestanden. Aber bekanntlich ist auch das eine Qualität, die man
absolut
in der Offensive muss mitbringen muss. Nein, also viel mehr kann man aus diesem Spiel nicht rausnehmen. Außer, dass die Nazi scheinbar diese Aufgabe seriös angegangen ist, souverän gelöst hat. Kein Problem in Serbien, hat ja im Vorfeld auch noch die Frage irgendwie so umgespuckt. Klopft es in irgendeiner Form nach der Vorgeschichte zwischen den Schweizer Nazi und serbischen Fans? Oh. Und die Frage kann man erfreulicherweise mit Nein beantworten. Also eigentlich alles gut. Jetzt heute, wir nehmen am Dienstag auf, heute Abend geht es gegen Israel. Das wird ein bisschen schwierigerer Test, denke ich mal. Aber auch der.
Eine lösbare
muss man,
Aufgabe.
Muss man lösen.
Genau. Eigentlich, ja. Die Österreicher genau. Aber bekannt für das schon grösse, die Israeli, muss ich sagen.
Die Österreicher und
Israeli. Dafür, dass vor allem
die Österreicher,
die haben schon ein paar Mal geärgert. Ach so. Ich glaube, wo der ehemalige FCZ-Trainer Franco Voda noch österreichischer Nazi-Trainer war, haben die Israeli ein paar Mal geärgert. Was dann Randi Herzog dazu gebracht hat, wieder in Erinnerung zu rufen, dass er ja eigentlich auch noch oben gewesen wäre als österreichischer Nazi-Trainer und er ja auch Österreicher wäre übrigens noch. Und jetzt hole ich mir einen Deutschen und verliere dann gegen die Israeli mit den Österreichern, was irgendwie keinen Sinn macht. Also die sind schon in der Lage, um den Leuten ab und zu mal ein Beistellen. Bei uns, Also bei den Schweizern geht es dann wahrscheinlich mehr darum, dass man es einfach unterschätzt. Aber die Österreicher sind einfach ganz klar geschlagen worden, weil die anderen besser gewesen sind. Und die haben sie auch nicht unterschätzt.
Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ganz viele Zürcher, mindestens im FCZ, zugetane Zürcher, werden den Andi Herzog verstehen mittlerweile. Und ich glaube, bei dem können wir es belassen. Wenn wir schon bei grossen Trainern sind, direkt von Franco Foda.
Ah, die Überleitung.
Überleitung zum... Ja, zu wem eigentlich? Zum Thomas Tuchel eigentlich. Genau. Beim FC Bayern hat man gefunden, Nationalmannschaftspause, das ist die Zeit von der Ruhe. Da kann man vielleicht auch mal kurz durchschnaufen. In einer so einer langen Saison, die intensiv ist, mal die Seele baumeln. Und hat kurzerhand eigene Trainer entlassen. Julian Nagelsmann ist nicht mehr Bayern München Trainer. Nach einer einigermaßen aufsehenerregenden, ja, was ist es? Zeit von 24 Stunden oder von 12 Stunden. Also irgendwann am Donnerstagabend ist durchgesickert, Nagelsmann vor dem Aus in München. Das ist irgendwie parallel bei der Bild-Zeitung und beim Fabrizio Romano, wo da jeweils in den sozialen Medien Transfers und Personalien ziemlich nah zu dem Zeitpunkt, was passiert, umgetwittert und umkommuniziert. Und dann hat sich recht schnell herausgestellt, okay, das... Also wenn es der Romano sagt, dann stimmt es tatsächlich sehr oft. Das kann man so festhalten. Also dann ist es tatsächlich so gekommen. Am Freitag die offizielle Bestätigung, Nagelsmann gegangen, Thomas Tuchel da und jetzt hocken wir da ein paar Tage später und sind immer noch nicht ganz schlau, was eigentlich passiert ist.
Ja, die Lehre daraus ist, als Bayern-Trainer oder Spieler um keinen Fall in Skiurlaub fahren. Entweder brichst du zu beiden, wirst du entlassen. Das ist einmal die erste Lehre, die man daraus zieht. Zweitens bleiben ein Haufen Fragezeichen. Darf man dann als Bayern-Trainer nicht mehr Zweiter sein in der Bundesliga-Saison? Also durch all die Meistertitel, wie viel sind es? 10 in Folge?
Ja.
Ich glaube, ist die Leistungskultur irgendwie auf den Kopf gestellt worden. Also verlieren ist gar nicht mehr möglich, sonst wird man sofort entlassen. Das ist jetzt ein bisschen plakativ ausgedrückt. Ich glaube, es hat schon Gründe gegeben dafür, dass man gemerkt hat, dass das wahrscheinlich nicht zielführend ist, die Beziehung. Von welcher Seite her, dass man das auch anschaut. Man findet irgendetwas, ob das am Nagelsmann seine Beziehung mit einer Bildreporterin war, die sich um den FC Bayern gekümmert hat, zumindest. Was ja, kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass es bei den Spielern nicht so wahnsinnig gut ankommt. Dann zerrüttet das Verhältnis mit Teil Führungsspieler, Neuer, Müller zum Beispiel, ja, aber die Methoden, die permanenten Systemwechsel auch, Haufen Kaderwechsel, vielleicht nicht so lustig gefunden haben. Dann sein Auftreten, ab und zu Fettnäpfchen verwünscht. Zuletzt auch kommunikativ, man hat das Gefühl, er findet Pointe nicht mehr, also es ist immer alles so verkrampfter geworden. Ja, also ganz unbegründet wahrscheinlich nicht.
Das ist kompliziert gewesen.
Allerdings, das Resultat selber, wenn man von der Bundesliga abgesehen und man bei Bayern einen Standard erreicht hat, was sonst fast nie einen gibt, also nicht einmal in der Schweiz die Überlegenheit, wo dann, ja gut, mal schon. Aber es wechselt ab mindestens. Hast du mal Basel, dann IB, aber die Überlegenheit ist eigentlich gleich groß. Aber die Dominanz von einem Club, und dann ist man nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass einmal ein anderer vorne ist. Weil in der Champions League, der hat noch Aussicht auf 3 Titel gehabt.
Bevor Herr Kessler, halt das Studio kurz und klein.
Ja,
etwas
was passiert.
Was im Moment bei mir für Angst und Schrecken sorgt, weil man nie weiss, ist jetzt das ganz, ganz empfindliche Gleichgewicht mit diesem Mischpult, der heute ein bisschen störrisch ist, jetzt wieder aufgelöst. Aber es scheint, deinem Gesichtsausdruck nehme ich das auch, als gut ist.
Ja, das ist schwierig.
Bayern München ist irgendwie, ja, an dem Punkt, der Club scheint es verlieren zu haben. Also man sagt zwar immer in der Theorie, ja, es wäre schon gut, wenn die anderen auch mal würden gönnen, aber wenn man den selber nicht gönnt, dann ist schon auch schlecht, logisch, weil man will ja gewinnen. Aber wie du sagst, also man kann noch 3 Titel gewinnen, man kann noch die Champions League gewinnen, man kann den Deutschen Cup gewinnen, man kann die deutsche Meisterschaft holen. Wahrscheinlich, sondern sogar sicher kann man noch den Super Cup gewinnen. Und den deutschen Super Cup. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Club WM nächstes Jahr. Also der Sextupel, den Hansi Flick gehabt hat, ist immer noch möglich. Und da stuhlt man den Julian Nagelsmann raus. Das irritiert mich schon, wenn man sich vor Augen führt, dass man den Mann vor anderthalb Jahren gehört hat. Da hat man davon geredet, dass es ein Langzeitprojekt Nagelsmann hat, 20 Millionen Euro auf Leipzig überwiesen. Das spricht ja eigentlich dafür, dass man tatsächlich etwas plant mit dem. Und dann ist man nicht in der Lage, in Kauf zu nehmen, dass es in welcher Form auch immer ein Bass einmal gibt. Und ich meine, dass eben für jeden anderen Profiklub in Deutschland ist es ein Hohn, von einer Bass zu reden, was Bayern München im Moment erlebt. Man hat gerade Paris Saint-Germain rausgehauen aus der Champions League, was definitiv kein Selbstläufer war, wenn man das Kader anschaut. Man hat jetzt Man City vor der Brust, hat man jetzt im Julian Nagelsmann auch noch eine Gelegenheit gegeben, sich das Thema vorzuknöpfen und zu zeigen, was er tatsächlich als Coach hat. Dass man in der Bundesliga etwa die mal so Konzentrationsprobleme gehabt hat und gerade gegen Kleine gehangen ist, ja, da kann man sagen, könnte auch damit zusammenhängen, dass es ein Kader ist, der im Sommer doch ein paar Umwälzungen erlebt hat. Bayern-Chefs reden gerne davon, dass es der beste Bayern-Kader von der Geschichte ist. Was ich noch mutig finde, wenn man einen Robert Lewandowski im Gegenzug abgibt. Also wahrscheinlich der beste Mittelstürmer von der Gegenwart verlieren.
Ja,
wie
gut,
auch immer, dass man den ersetzt. Also,
wie ist denn das messbar? Der beste Kader von allen Zeiten, ich glaube, das ist aber jetzt eine Selbstschutzfunktion von den aktuellen Vorständen, die man dort hat. Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić, Brazzo genannt. Was mir ein bisschen auffällt bei denen, also nicht erst jetzt, aber die Leute haben überhaupt keinen Sinn für Humor. Null. 0,0. Die Gesichter, die schneiden, die lachen nur noch, wenn irgendeiner zwei Goal schießt oder sie gewinnen. Und sonst ist ernst versteinert bis, also, ja, ernst bis zur absoluten Humorlosigkeit, oder? Also die gewichten sich selber und das, was sie machen, wirklich als, ja, staatsträgend. Ohne sie geht es nicht mehr. Und wenn sie einmal nicht funktionieren, dann geht ganz mindestens Bayern geht aus dem Takt und der Staat steht vor der
Freistaat.
Von den Sachsen wahrscheinlich. Weiss ich, also wirklich bemühend und fast schon auch langweilig, mit welcher Ernsthaftigkeit und Verbissenheit die auch alles kommentieren. Und da hilft der Oli Kahn, guter Goalie gewesen, aber so ein guter Vorstand ist, also als Nachfolger vom, glaub, vom Karl-Heinz Rummenigge, oder mal reinkommst, oder vom Hoeneß, ja, die haben es natürlich auch vorgelebt. Wobei, der Hoeneß ist, ja, ob man jetzt den schmecken mag oder nicht, ist, glaube ich, noch authentischer als der Rummenigge, der schon viel aufgesetzt war. Aber gleich auch dort die Ernsthaftigkeit, die Selbstüberschätzung. Man erinnert sich daran, dass während der Pandemie mal der Bayern-Flüger nicht hat davon abheben durfte.
Stimmt.
Wo der Flughafen schon zu war und dann hat der Rummenigge gewütet dort, das, was man diesen Spielern antäge, oder also bodenhaftig, ja, dort hat man sie quasi müssen aufoktroyieren, sonst hätten sie irgendwie Staatsstreich angezettelt, damit sie können fliegen. Nein, ich würde sagen, wenn man das ein bisschen von einer anderen Seite her sehen würde, das Ganze ist immer noch Sport, also da muss, der Misserfolg ist ein unternehmerisches Risiko, wo jeder trägt, wo ein Sportunternehmen führt. Und das muss auch möglich sein, auch für die Spieler, wenn du nicht mehr kannst, nicht mehr darfst verlieren, natürlich musst du alles hinterfragen, aber du willst dich auch nicht in einem Umfeld bewegen, wo eigentlich logischerweise nur noch gewinnst. Wo ist denn da die Spannung? Und jetzt ist in der Bundesliga wieder mal so weit, dass andere Mannschaften auch ein Stückchen von dem Kuchen könnten erobern. Und dann wird dort wieder gerade alles in Frage gestellt. Das musst du doch einfach mal gedeihen lassen. Also jeder Erfolg braucht auch Schwankungen, also muss wieder mal ein bisschen zurück oder muss wieder korrigieren. Aber ja, das will man offensichtlich nicht mehr zulassen.
Es sieht so aus. Ich meine, man hat von einem Langzeitprojekt geredet beim Nagelsmann, jetzt ist man nach anderthalb Jahren am Ende. Das wird zum einen teuer, also in der Gesamtsumme, wenn man die 20 Millionen einrechnet, die man am Anfang gezahlt hat. Jetzt werden 8 Millionen kolportiert Jahresgehalt, kann man ausrechnen, Vertrag, der bis 26 gelaufen wäre. Offenbar wäre es im Sommer noch teurer geworden, wenn man erst dann die Reissleine gezogen hat. Von dem her, ja, also auf jeden Fall ein teures Experiment. Und eins, das jetzt auch, ich glaube, nachhaltig wird für Angst und Schrecken sorgen bei allen, die den Bayern-Job in Zukunft werden haben. Weil jetzt ist klar, also du kannst im Prinzip was ist es, 15. oder 20. März Zweite sein und sämtliche Chancen haben noch auf alles und es kann immer alles passieren, es kann dir alles um die Ohren fliegen. Eben, es ist letzte Woche in den deutschen Medien dann darüber berichtet worden, ja, der Skiurlaub, den der Nagelsmann gemacht hat, in der Nationalmannschaftspause, während Thomas Müller Sonderschichten geschoben hat, allein über der Säbener Strasse. Wahrscheinlich ist das einzig Vernünftige, was der Nagelsmann gemacht hat, dass er zwei, drei Tage frei macht, Kopf durchlüften. Also Skiurlaub, das tönt so, als ob er zwei Wochen irgendwo, keine Ahnung, in den kanadischen Rockies ist Heli-Skien. Da ist geschwind ins Zillertal und dort mit seiner Freundin und ich weiß auch nicht, mit wem sonst noch unterwegs. Das ist gut. Das ist gut fürs Hirn, für den Kopf, wahrscheinlich sogar für Herz und Seele. Also wenn du willst, dass die wichtigste Angestellte seine Leistung bringt, dann musst du ihm genau so Sachen raten, glaube ich. Und auch jedem anderen übrigens.
Ja, in einer Beziehung, die so intensiv geführt wird, wo es wirklich in einer Leistungskultur sind, wo nur noch absolute Spitzenleistungen zählen, da gibt es eine Abnützungserscheinung. Du musst jede Gelegenheit nutzen, um einander aus dem Weg zu gehen. Also du kommst wieder zusammen, wenn es ernst wird, und nachher gehst du deiner Weg, so oft das geht. Aber das kann es auch nicht sein. Also das ist ja...
Ah, das ist einfach
lächerlich im Quadrat, dass man dem das vorwirft.
Das ist ein Seriositätsverständnis aus irgendwie 1971, grob geschätzt. Also
Präsenz macht es aus.
Genau, quasi,
du musst einfach die müssen härter arbeiten. Das ist so eine Floskel, die mal gebraucht wird. Und wenn die Floskel hörst im Sport, die müssen härter arbeiten, dann weißt du genau, niemand weiß, um was es geht und sie wissen selber nicht, an was es liegt. Dann sagt man einfach mal, wenn wir härter arbeiten, mehr laufen, schneller laufen. Wohin denn, wissen sie nicht. Einfach schneller irgendwo hinspringen. Ja, während die anderen schon längst entschieden haben, dass man dort eben genau nicht weiterspielt, wo die jetzt mit aller Macht her sagen. Also das ist armselig zum Teil.
Das ist Blödsinn.
Aber das passt zu diesen humorfreien Zone der FC Bayern.
Ja, vielleicht,
sind wir uns einig?
Vielleicht ist es aber... Also wenn man überlegt, welches Gewicht das so eine... Das ist ein Schlagwort geworden, das Thema Mental Health, oder? Aber eigentlich beruhigend, dass man das merkt, auch im Sport, wird das je länger je mehr zum Thema, dass es wichtig ist, dass Leute irgendwie einen Ausgleich haben oder auch in der Lage sind, ja, auf ihre psychische Gesundheit zu schauen. Wenn ich bei Bayern München unterschreibe, also was auch immer, in Zukunft muss ich mich schon fragen, okay, was wird da von mir verlangt? Ich meine, man hat eine Staatsaffäre daraus gemacht, gut, das war noch der Nagelsmann, wo der Serge Gnabry auf Paris hat Fashion Week ist.
Gut, das war blanker Neid, wahrscheinlich, wenn der Nagelsmann mit seinen Outfit hat er sich wahrscheinlich auch für die Fashion Week bewerben. Man hat ihm die kalte Schulter gezeigt, hingegen der Gnabry, der gewisses Wäger ausstrahlt.
Ausstrahlung hat er, ja,
absolut. Hat der Nagelsmann nicht, auch wenn er seinen weinroten Duffelcoat anlegt oder die spannenden weiss-roten Schuhe von letztem Mal. Ab und zu ist er ganz schwarz gekleidet, dann hat er wieder Kostüme an, wo du dich fragst, ja, hat er die jetzt einfach an, weil es ihm gefallen, oder hat er die bewusst ausgewählt, um irgendeine Wirkung zu erzielen? Da bin ich mir nicht ganz sicher gewesen.
Ich glaube, es kommt immer
auf jeden Fall ähnlich unberechenbar, wie schlussendlich auch was die Mannschaft gezeigt hat, also von sehr gut bis fragwürdig, wo nicht weiss, sind die nicht motiviert, mögen sie nicht, sind sie müde, irgendetwas. Kleidungsstil vom Nagelsmann, gar nicht so weit weg. Und Überraschung, und man hat oftmals auch nicht gewusst, warum jetzt. Spielen die so? Und die zweite Frage, wieso hat er das an?
Also die zweite Frage kann ich beantworten, es hat immer müssen zum Longboard passen, wenn er an dem Tag damit gekommen ist.
Longboard ist fachlich korrekt Ausdruck. Irgendwo haben sie geschrieben Skateboard, worauf dann unten in der Kommentarspalte eine riesige Diskussion ausgebrochen worden ist, wieso das jetzt nicht gängig, dass man dem Skateboard sage. Und die anderen haben dann gesagt, das ist mir doch gleich.
Zumindest ein
Skateboard.
Zu Recht.
Und so weiter. Das, also wenn das jemand stört, dass der mit dem Rollbrett auf dem Bayern-Gelände rumfährt. Also.
Das ist die eigentlich korrekte Formulierung. Da Rollbrett.
Sind wir wieder bei der humorfreien Zone. Also das ist eben auch der Kahn, wenn du dem zuschaust. Der ist so verkrampft und gibt sich so viel Mühe, zum Wort finden, die gar nicht in seinem Wortschatz enthalten sind, zum Teil, zum gescheit rüberkommen, statt einfach authentisch zu sein. Das fehlt bei all denen. Im Brazzo kann ich es noch nachvollziehen, weil das ist, glaube ich, Deutsch nicht wirklich seine Muttersprache.
Ursprünglich sicher
nicht. Für das macht er sich eigentlich noch gut. Ich meine, bei dem schaut man auf jedes Wort, aber der Kahn, das Grüblerische, das er gibt sich dann als Mann von Welt und versucht, einen gewissen Stil auszustrahlen, Stil, den er natürlich nicht hat. Also, Das wäre schon eine Überraschung. Finde ich ein bisschen, eben, ja, also da muss ich dann lachen. Genau das will man beim FC Bayern noch nicht, dass man über sie lacht. Man lacht nur mit ihnen, wenn sie gewinnen, und sonst ist es eine todernste Sache.
Absolut. Nein, also Personalis Salihamidžić finde ich schon spannend. Für mich ist der ja sehr gewachsen eigentlich in der Amtszeit, die er bis jetzt hergeleitet hat bei Bayern. Am Anfang also ein bisschen als Witzfigur, als Sidekick irgendwie auftreten von Rummenigge, Hoeneß. Es gibt die ja, legendäre mittlerweile Pressekonferenz, wo das Grundgesetz zitiert worden ist und parallel dazu der Juan Bernat unter den Bus geschüpft worden ist von Hoeneß, Rummenigge. Und dort hat Salihamidžić ja auch schon einen Auftritt gehabt, wo er wirklich also Laienbühne Stüsslinge mässig auch noch versucht hat, im Brustton von der Überzeugung sich vor die Mannschaft zu steuern und gegen sich über Sachen aufzuregen, die passiert sind, was man den Spielern nicht antun kann. Und dann war er ja, abqualifiziert fürs Erste eigentlich. So als, ja, wahrscheinlich Grüße August ist das richtige Wort dafür. Von dem hat er sich natürlich schon emanzipiert. Jetzt hat er eine Mannschaft hergestellt, die mindestens auf dem Papier gut ist. In der Tabelle übrigens auch, der beste Kader in der Geschichte vom Kader. Ja, das wissen wir nicht. Aber also, am Schluss habe ich schon das Gefühl, es geht für die beiden, Kahn und Salihamidžić, oft darum, sicher nicht schlechter zu sein als die Vorgänger. Weil sonst, in dem München wahrscheinlich dann schon, hast du jetzt dann schon, wenn man über längere Zeit nicht den gleichen Erfolg hat. Aber ein bisschen mehr Gelassenheit würde wahrscheinlich gut tun. Jetzt oder kommt der Herr Tuchel. Jetzt kommt der Herr Tuchel, wo dem wird noch gesagt, er sei gelassener geworden in den letzten Jahren.
Ja, aber wenn man davon ausgeht, wenn er dann vorher gewesen soll, wie es behauptet wird, nämlich eben nicht gelassen, dann bedeutet mehr Gelassenheit auch nicht, dass er wirklich gelassen ist, sondern er hat wahrscheinlich immer noch die Fähigkeit, den Vorgesetzten auf die Palme zu treiben. Und das zum Teil wahrscheinlich auch zu Recht. Also einer, der den Watzke auf die Palme bringt, dem kann ich noch Applaus spenden, muss ich sagen. Weil etwas anderes fällt mir bei dieser Visage nicht ein, wenn ich den sehe und die Argumente, die er vorbringt zum Teil, muss ich sagen. Ja, also treib den bitte auf die Palme.
Vorstandsvorsitzende von Borussia Dortmund.
Aki. Hans-Joachim Watzke.
Genau, ja. Die ehemaligen Arbeitgeber von Thomas Tuchel und im Streit geschieden, oder im Unfrieden mindestens, Streit, weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist. Man hat sich mittlerweile wieder angenähert, nachdem die Enttäuschung schon sehr gross war, dass man mit dem Herr Tuchel nicht gleich gut können Skat spielen wie mit dem Jürgen Klopp, wo wahrscheinlich auch in diesem Fall jetzt beim FC Bayern die ganze Chance mit relativ viel, jetzt sage ich auch Gelassenheit, mit seiner Ausstrahlung wahrscheinlich relativ schnell in den Griff bekommen hat. Und Tuchel bin ich jetzt gespannt. Ich glaube, am Schluss hat man jetzt einfach auch Angst gehabt, dass der Tuchel wieder weg ist, nachdem man, was ist es gewesen, 2017 und 2018 schon mit ihm verhandelt hat und es dann nie zum Abschluss gekommen
ist. Gut, einmal hat man es verpasst, Uli Hoeneß der Einzige war, der geglaubt hat, dass der Jupp nochmal zurückkommt, was er dann nicht gemacht hat.
Ja, und dann hat man den Salat gehabt.
Also was sagen wir? Wird das ein Erfolg bei Tuchel? Ja gut, die Frage ist, was ist ein Erfolg bei denen?
Ja gut, also mindestens zwei Titel müssen her, weil sonst hätte man ja können die Sache laufen, und zwar kurzfristig muss ein Erfolg her. Ja. Also eigentlich erwarten wir weiterkommen gegen Man City in der Champions League, nichts einfacher als das. Nein, das kann man tatsächlich nicht erwarten. Das kann man von Bayern München nicht erwarten, in dem Viertelfinale der Champions League. Und dann in der Meisterschaft muss jetzt der Titel her, alles andere ist ein Scheitern, sonst muss der Trainer nicht wechseln. Mhm. Und im DFB-Pokal, ja, also ein Double muss her, kann man zusammenfassen, oder?
Ja, und klappt das?
Ich hoffe es nicht.
Ja, gut, dann hoffe ich, dass es klappt. Für den Tuchel, der mir nicht unsympathisch ist, muss ich sagen. Ich weiss, viele mögen den nicht, weil er also etwas Lehrerhaftes hat an der Seitenlinie. Aber mir passt die Ausstrahlung.
Wahnsinnig anstrengend.
Gut, wechseln wir den Unterboden, den es dann gibt. Gehen wir noch schnell auf die Eis. Playoff-Halbfinale, die kennen wir. Los geht's am Donnerstag. BLZSC, Serve gegen Zug, Qualisieger gegen Meister. Und Finalverlierer gegen die Mannschaft, wo man schon lange eigentlich einen Schritt Richtung absolute Spitzen erwartet. Der EHC Biel, wo der SCB rausgekickt hat. Was müssen wir da erwarten? Biel ZSC?
Das wird eine extrem spannende Serie. Also da bin ich jetzt wirklich brutal gespannt. erstens das Duell der zwei besten Goalien der Liga. Das wird schon mal schon nur von diesem Aspekt her extrem anspruchsvoll. Weil ich habe keine Ahnung, wer dort die Nase vorn hat bei diesen zwei. Harry Säteri bei Biel und Simon Rubetsch beim ZSC. Und dann das Trainerduell Törmännen gegen Crawford. Auch zwei sehr unterschiedliche Charaktere, wo meine Sympathien ziemlich klar auf finnischer Seite liegen. Ich glaube, das wird Meisterprüfung für Biel. Also ich glaube, der ZSC, der muss, mit einem Trainer, der muss liefern, gegen ein Biel, der jetzt immer daran geschnuppert hat, aber nie ganz in den Playoffs nachher nicht können einlösen, was man sich in der Quali schon hat ausrechnen durfte. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig dickes Brett. Das müsste, wenn Biel das schafft, dann traue ich ihnen wirklich eins zu. Aber ich glaube, es wird extrem eng. Also vom Gefühl her kann ich mich nicht dagegen wehren, dass ich glaube, dass der ZSC das irgendwie anbiegt. Zu seinen Gunsten.
Ja. Ich glaube, das ist auch dringend nötig nach der Finalniederlage vom letzten Jahr. Mit dem Trainerwechsel, jetzt, wenn man den Kader anschaut, wahrscheinlich der teuerste Kader, den es je gegeben hat in der Schweiz. Mit den zusätzlichen Spielern, die noch gekommen sind, Kukan und so weiter. Aber die Verteidigung ist tatsächlich gut. Also Top 4 Verteidiger, die die haben, kannst du suchen sonst irgendwo. Und der Gehring ist dann das Nummer 5.
Das ist absurd.
Einer, der jeder andere Mannschaft mindestens, sagen wir mal, Top 4 spielen würde, vielleicht sogar Top 3. Dann noch mit dem Goalie Rubetsch, der also wirklich gegen Davos Sachen gekippt hat, wo man so auch mal reingehen sieht, bei anderen Goalien, SCB, ist halt schon ein Unterschied. Also das muss man sagen. Nur haben jetzt beide so einen Goalie. Dort wird es dann auf dem Feld entschieden, wenn keine groben Fehler passieren, hinten drin. Bin ich auch gespannt drauf. Bei Zürich hat man gesagt, da kommt zu wenig, bin ich nicht ganz einverstanden. Also schlussendlich haben sie mal die Serie gewonnen, 4-1, das ist nicht wenig, das ist sogar sehr viel. Und haben aber einen Gegner gehabt mit Davos, der sehr viele Fehler gemacht hat. Das darf man auch nicht vergessen. Haben zwar ein paar komische Schiedsrichterentscheidungen gehabt. Gegen sich der HCD, muss man sagen, was 5 Minuten Strafe anbelangt hat. Aber schlussendlich auch bei 5-5 einfach zu viele Fehler gemacht. Das Goal in Verlängerung im letzten Spiel. Eigentlich ein blinder Pass, Backhand ins Angriffsdrittel, rein, Counter-Goal. Und schon vorher Bechler-Abschluss im Slot unbewacht. Ah, das sind Sachen, die siehst du in den Playoffs eigentlich gar nicht mehr. Zürich kriegt gerade ein Goal. Du hast gesehen, Davos muss mit 2 Mann mehr angreifen, am Schluss den Goal rausnehmen, das Zeug erzwingen, ermorksen. Und wenn du das fertig bringst, dass der Gegner fast verzweifelt und nur mit der Brechstange einen Goal herbringt, dann machst du einen Haufen richtig in den Playoffs. So wie der HCD gespielt hat. Biel zum Teil auch gegen Bern, muss man auch aufpassen, haben auch die Tendenzen gehabt, dass den Bern ziemlich einfach gefallen ist zum Goalschiessen. Und wenn dann plötzlich auf einen Gegner wie Zürich triffst, wo das nicht mehr möglich ist, bist du dann schnell mit dem Latein am Ende.
Serve Zug, die andere Serie.
Also wenn Zug ernsthaft Hockey spielt, dann glaube ich, dass die doch älteren Herren bei Servet keine Lust mehr haben auf das. Lugano hat es ein paar Mal versucht, hat sie fast geknackt. Mit heftigstem Vorchecking, Pressing, wie im Fußball, ganz tief quasi an der Grundlinie unten vom Gegner. Da hat Genf also wirklich fast nicht mehr gewusst, wie innen und außen. Sogar der Henrik Tömmernes ist mir ein bisschen matt vorgekommen, der war noch angeschlagen gewesen. Aber viel Bewegung ist in dem Spiel nicht mehr. Ich glaube, ein ernsthafter Gegner, der wirklich durchdacht von A bis Z gegen Genf vorgeht, sehe ich Zug. Also nicht gerade ohne Probleme, aber ich glaube nicht, dass Servet über eine Serie, wo 6 Spiele geht, zum Beispiel mehr als 2 Matches gewinnt.
Mutige Aussage vom Quali-Sieger so einfach sich lassen aus dem Spielen.
Ich bin ein bisschen verschrocken. Klar, Lugano kann ekelhaft spielen mit dem Vorcheck, aber sie können es nicht konsequent machen. Das ist auch fast nicht möglich. Ein riesen Aufwand, was Schlittschuhlaufen anbelangt, das kannst du mal ein Drittel lang machen, aber nicht 60 Minuten. Und schon gar nicht eine längere Serie. Aber wenn du kein Mittel findest dagegen über längere Frist, dann frage ich mich dann schon, was macht der Trainer? Also irgendwann hast du die Lösung für das Vorchecking, dann musst du halt die Scheibe wie früher mal rauslupfen, lauft der Gegner ins Leere. Im Fußball wäre das die langen Bälle führen, die dann das Vorchecking einfach aushebeln. Aber eine Lösung musst du haben. Wenn immer das Gleiche machen, du hast es letztens geschrieben irgendwo, ist die Definition von Wahnsinn. Und dann erwartest du ein anderes Ergebnis. funktioniert irgendwie nicht. Du musst noch in der Lage sein, deine Taktik anzupassen. Und das kann dir dann Tangnes. Der analysiert blitzschnell, was da passiert und wie man dagegen vorgehen muss. Ja.
Aber Servet mit Abstand torgefährlicher Goalie. Wie wir seit dem Sonntagabend wissen, Robert Meier, der erste Goalie in der Schweiz seit über 20 Jahren, wo es Goal geschafft hat. Ari Sulander, ein anderer Grosser von seiner Zunft, ist der letzte Torschütze, 2002, glaube ich. Bereicht jetzt der Meier, sehr schöner Fakt, den ich bei uns gelesen habe, meine, der dritte Schweizer Goalie, der je sich als Goalschütze eintragen durfte auf dem Matchplatz, war Marco Bührer im SCB, in einem Match, wo, und ich war im Stadion, dort, das ist wirklich sensationell. Ich habe aber allerdings nicht gewusst, dass der Marco Bührer der offizielle Goalschütze ist. In Basel, EAC Basel gegen SC Bern und Basel mit einem Mann mehr, also beziehungsweise ohne eigenen Goalie, weil eine Strafe gegen Bern angezeigt war. Und dann hat es Thomas Nüssli geschafft, damals beim Hintenrumspielen, den Böck ins eigene leere Goal zu schiessen. Marco Bührer dort noch eine Abwehr gemacht und damit als letzter Berner am Böck war, bevor die Basler angefangen haben zu hügeln. Grossartig. Schön, dass das wieder einmal vorgekommen ist. Ich habe nämlich kürzlich irgendwann mal nach dem Match gesucht und ihn nicht gefunden in der Statistik. Das Eigengoal, das doch ziemlich kurios war damals. Also Bührer, Sulander, Meier. Und was merken wir? Zwei von diesen drei Meistergoalies. Also Robert Meier hat jetzt auch Trümpfe in der Hand.
Ja, gut. Jetzt aber nochmal genau über das nachdenken, du gesagt hast mit dem Eigengoal vom wer anders hätte es können sein als der Nüssli, der das fertig bringt, wo ein Bührer das Goal gebracht hat. Sulo ist etwas anderes, ja. Beim Bührer hätte ich jetzt können sagen, der bringt die Scheibe nicht mit Schmackes ins andere Ende, aber höchstens bis auf die blaue Linie für ihn. Stickhandling hat zwar letztens behauptet im MySport Studio, doch, er sei ein guter Stickhandler gewesen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht.
Das müssen wir einfach mal mit dem ausdiskutieren.
Die eigenen Verteidiger haben immer gesagt, wir hoffen, dass der nicht die Scheibe stoppen hinter das Goal, weil sonst können wir gerade das dritte ins Goal legen, weil der Gegner hat sie vor uns.
Also, du sagst Zug, ich sage, Robert Meier macht das. Ganz kurz noch, SCB hat uns jetzt begleitet die letzten Wochen. Ist eine Seifenoper sondergleichen gewesen. Irgendwie seit eigentlich 23 Jahre angefangen hat, spätestens. Ja. Nachdem man im Dezember noch das Zwischenhoch gehabt unter dem neuen Trainer, unter dem Toni Söderholm, sind er eigentlich stetig bergab, hat dann immer in Pre-Playoffs überstanden und ist jetzt dus. Christy Domenico hat sich noch eine letzte Volte geleistet beim Shakehands von diversen Kontrahenten. Soll noch ein oder andere Schlötterling gefallen sein, über das übliche Mass raus. Also, er hat es wenigstens durchgezogen bis zum Schluss.
Was ich nicht verstehe, das ist jetzt vielleicht eine kleine Sideshow, wieso werden die Shakehands nach der Serie nicht gefilmt von näher, wie es in der NHL passiert, was da alles abläuft, das ist ein richtiges Erlebnis. Also, das verpasst die Chance bei uns. Da, obwohl man im Stadion ist natürlich, mit Kameras, dass man näher hergeht mit einer Kamera auf dem Eis und das filmt, da geht so viel ab. Das ist eine verpasste Chance, eine verschenkte Gelegenheit.
Input an unsere Kollegin Erlenbach.
Dass man das filmen würde. Und, aber der Di Domenico, der würde eigentlich wunderbar im Vorstand vom FC Bayern passen, weil er überhaupt keinen Sinn für Humor hat. Also, der kann über nichts lachen. Alles wird furchtbar ernst genommen. Alles ist für ihn eine persönliche Beleidigung. Das Gefühl, man respektiere ihn nicht. Nein, es passiert, weil man weiß, dass er auf alles reagiert. Also dem könntest du 3,5 Bälle in verschiedene Richtungen werfen, dann würde jedem einzelnen Ball nach und würde den Ball beschimpfen und prügeln. Und dann wirfst du den nächsten Ball, der geht auf den los und der andere hat er vergessen. Das kommt mir ein bisschen so vor, wie bei einem so kleinen Flägel, wo sich irgendwie auf dem Pausenplatz durch alles durchwütet und nicht zu beruhigen ist, so hyperaktiv und ja, der kann sich nicht beruhigen. Also als Mannschaft ist es unglaublich schwierig, um so einen können integrieren überhaupt. Wenn dann nicht einen Trainer hast, wie der Dübe scheinbar, der dann aber schon einen Griff kriegt.
Christian Dübe in Freiburg an der Bande, voraussichtlich auch nächstes Jahr, wenn der Sportchef Christian Dübe nicht doch noch austauscht. Die jetzt zurückgenommen hat, nach dem Zwischenjahr in Bern. Die Domenico wieder zurück bei Gotteron. Ich glaube, wir müssen zum Endspurt, weil sonst geht da noch etwas kaputt.
Ja, das wollen wir nicht riskieren. Gehen wir in Endspurt. Um Himmels Willen.
Endspurt.
Machen wir schnell. Game hat die Dokumentation geheissen, was das Schweizer Radio und Fernsehen letzte Woche ausgestrahlt hat. 6 Folgen über die Schweizer Fußballnazi.
Du hast es gesehen?
Ich habe es gesehen.
Ist es gut?
Es ist gut.
Also hat es nicht Schweizer Fernsehen gemacht?
Doch, also mindestens
also sie strahlen zu.
Es ist mir an gewissen Orten ein bisschen glatt gewesen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Das Drama von dem 1-6 am Schluss, wo ja wirklich schallende Ohrfeigen ist. Also, egal was Begleitumstände sind an einer WM, in einem K.O.-Spiel mit 1-6 rausgehen als Schweizer Fußballnationalmannschaft. Ja, das Drama, da hätte ich gerne noch mehr gehabt davon.
Ja, aber das ist so ein gegangen, oder?
Aber im Grossen und Ganzen völlig in Ordnung. Also ich glaube auch als Nicht-Sportjournalist sieht man da wahrscheinlich gewisse Sachen, die für uns relativ normal sind, kommt man da mit über. Das ist wahrscheinlich haben wir da ein bisschen eine andere Optik. Also völlig okay, an gewissen Orten ist es wahnsinnig abgefeiert worden, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber sag schnell, Lieblingsdokus im Sport, im Moment gibt es ja ein bisschen eine Schwemme. Ich glaube, es ist so der Drive-to-Survive-Fluch, der sehr gut funktioniert, die Formel-1-Serie, und jetzt machen alle irgendetwas.
Ja, aber da bin ich nicht gross. Also, ja, es gibt auch Golf, auch alles eben wie inflationär wird es mittlerweile gebracht. Aber die guten Alten, die Klassiker, ESPN 30 für 30 zum Beispiel, dort hat es einzelne Folgen für mich als Baseball-Lieber, aber sowieso Catching Hell zum Beispiel oder Once Upon a Time in Queens, fantastisch gemacht. Da siehst du, das sind wirklich die lebend für deren Docs. Und du merkst auch bei denen, wo es nicht funktioniert. Aber es gibt auch Formel 1-Docs, zum Beispiel Senna ist auch wahnsinnig gut gemacht. Icarus zum Beispiel, Sportdoc
über Doping.
Der Professor
Dr. Rodchenkov,
wo dann in Amerika. Aber zufällig auf die Spur gekommen ist dem Ganzen tun und er hat dann ausgepackt. Gut gemacht. Ja. Vielleicht ist man auch zu kritisch am SRF gegenüber, weil halt sonst zu viele Sachen rum sind, die wirklich nicht gut sind.
Ja, das ist wahrscheinlich auch immer Geschmackssache.
Nein.
Eine möchte ich noch reinschmeissen. Kurz und knackig, 8 Stunden. Muhammad Ali von Ken Burns. Sensationell. 4 gut, Filme.
Ken Burns ist Vietnam,
ist jetzt relativ
Country Music. Das ist wirklich ein Doc-Filmer, der seinesgleichen sucht.
Genau.
Und ist dort auch der Peter Coyote, der die Stimme gibt?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht. Das wüsste ich im Fall nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob es noch einen Erzähler gibt oder ob alles von den Protagonisten selber erzählt wird. Auf jeden Fall 4 Folgen an jeweils etwa 2 Stunden habe ich vor 2 Jahren geschaut, im Dezember, als ich Corona hatte. Super gewesen. Nichts anderes zu tun gehabt. Tagelang einfach alle Doku geschaut. Nein, grossartig. Über einen der grössten Sportler in der Geschichte. Wahrscheinlich der grösste. Sollte man jetzt wieder vornehmen.
Gut, jetzt haben wir das Prinzip vom Endsport wieder ad absurdum geführt.
Drum schnell. Stichwort Drive to Survive Formel 1. Down Under in Melbourne das Wochenende. Steht einer alles auf den Kopf?
Das geht nur, wenn Red Bull beide Autos nicht ins Ziel bringt. Oder Sabotage, irgendetwas vorfällt. Nein, Red Bull ist so weit weg. Das gibt 1-2 Verstappen vor Perez. Und sonst gar nichts. Nochmal zurück zum Eishockey schnell. Die Schiedsrichter haben ein bisschen Mühe gehabt. Die letzten 2 Wochen hat man gemerkt, wenn es ein bisschen kracht, sehen sie nicht mehr durch. Vor allem Jack gegen den Kopf. Zum Teil komische Entscheidung.
Also übersehen zum Teil, oder? Ja. Erstaunlich, ehrlich gesagt. Vor allem auch, weil man die Gelegenheit ja hat. Und mindestens Ende Quali ist mir das relativ oft aufgefallen, dass man 5er ausgesprochen hat. Nachher ist noch mal schauen und auf 2 Minuten redimensioniert hat, was man ja seit dieser Saison kann machen mit dem Videobeweis. Keine schlechte Idee. Ich bin ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, warum das passiert. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Man hat jetzt weniger im Halbfinale weniger Schiedsrichter-Teams, wo man aufs Eis schickt. Also,
ich finde es erschütternd, ehrlich gesagt, weil das Prinzip, du kannst 5 Minuten geben, wenn du siehst, es ist nichts, musst du gleich noch 2 Minuten geben. Also nichts geben kannst du nicht. Es geht nicht.
Ja, gut,
also wenn du 5 Minuten anzeigst und du siehst, oh, der ist gar nicht berührt worden, musst du dem anderen gleich noch 2 Minuten Strafe geben. Das ist absurd.
Ja, gut.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass man jetzt gesehen hat, dass die Schiedsrichter ja offensichtlich Mühe haben, zu erkennen, was passiert. Also wir haben Baltisberger gegen Nordström, Jack gegen den Kopf, sind sie nicht angeschaut. Das war eine Hirnerschütterung voll. Irving gegen Bachhofner war nichts, hat man gesehen, korrekt, Jack, dort haben sie 5+ Spiel durchgegeben, wo nachher der Einzelrichter die Strafe müssen löschen quasi und sagen, hey,
aber dass man dort zum Beispiel nicht anschauen und merkt, das ist nur ein Zweier, das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich auch nicht. Eben, dort haben sie die Chance gehabt, um nochmal zu schauen. Und dann kommt halt noch dazu der MySports-Experte Wehrli, wo ich kein grosser Fan bin von ihm, muss ich jetzt sagen. Seine Einschätzungen, der ist meistens einfach entrüstet. Hat er auch schon gesagt, ah, da wird es ihm schlecht. Da muss ich schon sagen, also das hilft dann auch nicht. Wenn man so...
Gut, das ist im Herrn Wehrli sein Magen.
So eine eingeschränkte Bandbreite hat, was möglich ist und was nicht. Also der Jack, wenn man den anschaut, dann sieht man tatsächlich, der Jack geht durch den Körper durch und nicht auf den Kopf. Und er sagt einfach blind links, ja, das ist Jack, der Kopf, so von draußen, keine Diskussion. Also wenn das so klar wäre, wie kommen denn die nachher auf die Idee, also PSO, Player Safety Officer und Einzelrichter, können das anschauen und sagen, es war neu gewesen. Und er behauptet, es sei ein klarer Jack gegen den Kopf. Also da finde ich dann schon, also wenn man es anschauen kann, dann muss man es sehen.
Gut, aber das ist jetzt ein Fernsehexperte. Der ist in dem Sinne nicht maßgeblich für
ja, aber er tritt als Schiedsrichter-Experten auf, oder?
Ja, gut.
Dem seine ist... Meinung zählt scheinbar. Bei wem weiß ich nicht, aber...
Ja, nein, es ist ja der Entscheid von einem Fernsehsenderin als Schiedsrichter-Experten aufzutreten, was ja grundsätzlich legitim ist. Kann man über Inhalt diskutieren, aber es hat ja auf die Rechtsprechung auf Schweizerisch jetzt keinen Einfluss.
Nein, das also, hat es nicht, aber auf Meinungsbildung, oder? Weil hinterfragt wird ja sein Urteil nie. Das wird dann quasi in Stein gemeißelt. Ah ja, der findet das, dann ist es so.
Das machst du jetzt du da in diesem Endspurt.
Nein, man hat es aber schon ein paar Mal gesehen. Mandioni auch schon. Jack vom Heldner gegen den Zwerger zum Beispiel. Im Studio auch eine Aufregung. Ja, Jack gegen den Kopf. Schaut man es an, nichts gewesen. So beeinflusst man eben auch die Volksmeinung nachher.
Ja, da muss voll klären, selber anschauen. In dem Fall.
Absolut richtig.
Also, jetzt sind wir völlig vom Weg abgekommen. Ich sage einfach, ich hoffe darauf, dass man jetzt noch 2 Schiri-Gespann muss schicken, dass es weniger Matches sind, dass man auch die besseren schickt und weniger Fehler hat. Am Wochenende ein grosser Match in der Bundesliga. Thomas Tuchel Derby nennt man es auch. Seit neuestem Bayern gegen Dortmund. Samstag 18:30 Uhr. Tipp:
Bayern Dortmund 1-1. Spannend. He?
Ich glaube, jetzt wird es, wie sich es gehört für Bayern, humorlos. Ich glaube, die Schraube jetzt 1 auf. Tuchel ja, wird wenig überraschend wollen mit einem Sieg starten. Ich glaube, ein Teil der Spieler sind froh, sie sind da den Nagelsmann los. Gerade die älteren Semester, die man gehört hat, das 2-0 wird das geben.
Schauen wir an.
Müssen wir.
So.
Fertig.
Machen wir fertig.
Ja.
Gut.
Wiederhören.
Pro und Konter.